Herzlich willkommen zu Recht aktuell, der Juristischen Wochenschau. Ich bin Sebastian Bauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer. Meine Kollegin Ann-Kathrin Hofmann und ich, wir führen euch immer freitags um 12 Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute auch mit den wichtigsten Themen der vergangenen Woche, da wir letzte Woche aufgrund von Urlaub ausgesetzt haben. Heute, dem 19. April 2024, unter anderem mit BGH zum Gewährleistungsausschluss bei Oldtimern, Bundesverfassungsgericht zur Vaterschaftsanfechtung und das Projekt Thüringen. Kurznachrichten. Projekt Thüringen. Im März haben wir bereits eine Sonderfolge zum Thema Resilienz des Rechtsstaats veröffentlicht und dabei auch schon auf ein Projekt des Verfassungsblocks hingewiesen. Dabei geht es um die Frage, wenn extremistische Parteien in Thüringen staatliche Machtmittel in die Hand bekommen, was dann zu tun ist. Dies scheint in Thüringen aufgrund der aktuellen Umfrage zumindest möglich. Die Autoren rund um den Gründer des Blogs, Maximilian Steinbeiß, regten nun an, Änderungen in Thüringer Gesetzen und der Landesverfassung vorzunehmen. Die konkreten Handlungsempfehlungen werden in einem 36-seitigen Paper konkret dargelegt. Hierunter fällt zum Beispiel die Empfehlung, dass die Rundfunkstaatsverträge nur mit Zustimmung des Landtags erlaubt seien. Als Fazit weisen die Verfasser darauf hin, dass es fahrlässig sei, bestehende Einfallstore, die bestünden, nicht zu schließen. Den Link zum Paper findet ihr in den Shownotes. Cannabisverbot auf Münchner Oktoberfest. Wie bereits angekündigt, schlägt die bayerische Regierung im Hinblick auf die Cannabis-Teillegalisierung eine harte Gangart ein. Am 16. April hat der Ministerrat Bayerns Beschlüsse rund um den öffentlichen Konsum von Cannabis gefasst. Ziel sei insbesondere der Nichtraucherschutz und der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Diesem sei mit der Reform des Bundes nicht hinreichend Genüge getan. Unter anderem soll das Rauchen von Cannabisprodukten auf dem Außengelände von Gaststätten, in Biergärten und auf Volksfesten durch entsprechende Regelungen im Gesundheitsschutzgesetz allgemein verboten werden. Außerdem soll es den Kommunen ermöglicht werden, das Rauchen und Dampfen von Cannabisprodukten in weiteren Bereichen zu verbieten, an denen sich regelmäßig viele Menschen auf engem Raum aufhalten. Beispiele hierfür können Sehenswürdigkeiten mit hohem Besucheraufkommen sein, Freibäder oder Freizeitparks. Hierfür ist eine Verordnungsermächtigung im Gesundheitsschutzgesetz vorgesehen. Wie das Ganze rechtlich ausgestaltet werden soll, wird man sehen. Rechtsprechung. Skalpell als gefährliches Werkzeug. Im Jurastudium hat man gelernt, dass ein gesetzmäßiger Eingriff des behandelnden Arztes mit Einwilligung zwar eine Körperverletzung darstellt, jedoch gerechtfertigt ist. Da Ärztinnen und Ärzte jedoch typischerweise mit Skalpellen hantierten, könnte man dabei die Frage stellen, ob das Ganze nicht sogar eine gefährliche Körperverletzung nach § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2 StGB darstellt. Bislang ist man in der Literatur und der Rechtsprechung bei der Einordnung des Skalpells als gefährliches Werkzeug bei der Auslegung an Grenzen gestoßen. Argumentiert wurde, dass der Gegenstand konkret ungefährlich sei. Sogenannte ungefährliche Werkzeuge waren immer dann einschlägig, wenn das Skalpell in der Hand des Arztes oder zum Beispiel die Friseurschere in der Hand des Friseurs lagen. Thomas Fischer kritisierte diese Vermischung von Tatbestand und Rechtfertigungsebene schon länger. Auch der BGH entschied jetzt mit seinem Beschluss vom 19.12.2023, dass auch bei lege artis ausgeführten ärztlichen Eingriffen der Tatbestand des § 224 StGB erfüllt sein kann. Hintergrund der Entscheidung war ein Fall, bei dem eine Mutter, die an dem sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom litt, durch die damit verbundenen Lügen Operationen an ihren Kindern veranlasste. Das Landgericht verurteilte die Angeklagte daraufhin wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in mittelbarer Täterschaft und gefährlicher Körperverletzung. Die gefährliche Körperverletzung sah das Landgericht im Hinblick auf eine das Leben gefährdende Behandlung. Der BGH lehnte dies zwar ab, bejahte aber eine Körperverletzung mittels eines gefährlichen Werkzeugs. Zur Begründung führte der BGH unter anderem aus: In Abgrenzung zur Waffe setzt ein gefährliches Werkzeug nicht mehr voraus, generell zum Einsatz als Angriffs- oder Verteidigungsmittel bestimmt zu sein. Dementsprechend können auch Alltagsgegenstände wie beispielsweise eine brennende Zigarette oder ein fester Turnschuh als gefährliche Werkzeuge im Sinne des § 224 Absatz 1 Nummer 2 StGB zu bewerten sein, wenn sie nach der Art ihrer Benutzung im Einzelfall geeignet sind, erhebliche Körperverletzungen herbeizuführen. Unter Zugrundelegung dieser Einstufung von Gegenständen als gefährliche Werkzeuge, nämlich anhand ihrer potenziellen Gefährlichkeit hinsichtlich erheblicher Körperverletzungen, können regelrecht eingesetzte chirurgische Instrumente nicht mit der Erwägung aus dem Anwendungsbereich von § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2 ausgeschlossen werden. Es fehle ihnen an der Bestimmung als Angriffs- oder Verteidigungsmittel. Für dieses Auslegungsergebnis streiten zudem gesetzessystematische Erwägungen. Das Tatbestandsmerkmal des anderen gefährlichen Werkzeugs findet sich auch in weiteren qualifizierenden Straftatbeständen, so etwa in § 177 Absatz 7 Nummer 1 und Absatz 8 Nummer 1 oder § 244 Absatz 1 Nummer 1a. Zwar weisen diese Qualifikationstatbestände keine einheitliche dogmatische Struktur auf, da sie tatbestandlich teilweise bereits das bei sich führen des Tatmittels erfassen, teils aber auch an dessen Verwendung anknüpfen. Ungeachtet dieses Unterschieds besteht in der höchstrichterlichen Rechtsprechung Einigkeit darüber, dass ein gefährliches Werkzeug in diesen Fällen jedenfalls keine Bestimmung als Angriffs- oder Verteidigungsmittel voraussetzt. Es reicht vielmehr aus, dass der jeweilige Gegenstand objektiv geeignet ist, erhebliche Verletzungen zu verursachen. Mit dieser Rechtsprechung wäre es nicht zu vereinbaren, wenn man chirurgisches Gerät, das bei einem medizinisch nicht indizierten operativen Eingriff zum Einsatz kommt, von vornherein unter Verweis auf dessen fehlenden Charakter als Angriffs- oder Verteidigungsmittel aus dem Anwendungsbereich des § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2 ausscheiden würde. Schließlich wird das Auslegungsergebnis auch durch teleologische Erwägungen bestätigt. Sämtliche Begehungsvarianten des § 224 StGB zeichnen sich durch eine besonders gefährliche Begehungsweise aus. Eine solche erhöhte Gefährlichkeit kann gerade auch beim Einsatz von chirurgischem Gerät, das bestimmungsgemäß von einer ärztlichen Behandlungsperson verwendet wird, bestehen. Ob dies der Fall ist, richtet sich, wie auch bei anderen Tatmitteln im Sinne des § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2, nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstandes und der Art seiner Benutzung im Einzelfall. Die rechtliche Bewertung von chirurgischem bzw. sonstigem ärztlichen Instrumentarium richtet sich somit jedenfalls bei medizinisch nicht indizierten Eingriffen, über die der Senat hier ausschließlich zu entscheiden hat, nach den allgemein für gefährliche Werkzeuge im Sinne des § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2 geltenden Rechtsprechungsmaßstäben, weshalb vorliegend in den Fällen der Urteilsgründe dieser Qualifikationstatbestand erfüllt ist. Bundesverfassungsgericht zur Vaterschaftsanfechtung. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 9. April 2024 entschieden, dass die gesetzliche Regelung über das Recht des leiblichen Vaters, die rechtliche Vaterschaft eines anderen Mannes für sein Kind anzufechten, mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. Der Beschwerdeführer ist feststehend leiblicher Vater eines 2020 nicht ehelich geborenen Kindes. Mit der Mutter des Kindes führte der Beschwerdeführer eine Beziehung und lebte auch mit ihr in einem Haushalt. Nach der Trennung der Mutter von dem Beschwerdeführer hatte dieser weiterhin Umgang mit seinem Kind. Die Mutter ging eine neue Beziehung ein. Nachdem der Beschwerdeführer einen Antrag auf Feststellung seiner Vaterschaft gestellt hatte, erkannte der neue Partner der Mutter die Vaterschaft für das Kind mit ihrer Zustimmung an und ist so dessen rechtlicher Vater geworden. Das Oberlandesgericht hat seinen Antrag zunächst abgewiesen, die Vaterschaftsanfechtung des Beschwerdeführers scheitere an der inzwischen bestehenden sozial-familiären Beziehung des neuen Partners der Mutter und gleichzeitig auch rechtlichen Vater zu dem Kind. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügte der Beschwerdeführer eine Verletzung seines in Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz gewährleisteten Elternrechts. § 1006 Absatz 2 und Absatz 3 BGB in seiner Anwendung durch das Gericht mache es ihm als leiblichen Vater unmöglich, die rechtliche Vaterschaft für das Kind zu erlangen. Nach § 1006 Absatz 2 und Absatz 3 kann der leibliche Vater die rechtliche Vaterschaft dann nicht anfechten, wenn im maßgeblichen Zeitpunkt keine sozialfamiliäre Beziehung zwischen dem Kind und dem rechtlichen Vater besteht. Demzufolge ist zugunsten des Familienfriedens der leibliche Vater für das Kind rechtlich ein fremder Mann. Diese Rechtslage wird nun vom Bundesverfassungsgericht auf den Kopf gestellt, indem es diese Vorschriften für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber muss das Elterngrundrecht neu ausgestalten. Zur Begründung führt das Bundesverfassungsgericht unter anderem aus: Trotz der Bedeutung der vom Gesetzgeber verfolgten Ziele stellt die genannte Regelung aber keinen angemessenen Ausgleich zwischen den zu beachtenden Rechten des leiblichen Vaters sowie denjenigen der rechtlichen Eltern und des Kindes dar. Die mittelbar angegriffene Vorschrift beeinträchtigt leibliche Väter vor allem deshalb unangemessen in ihrem Elterngrundrecht, weil gegenwärtige oder frühere eigene sozial-familiäre Beziehungen zu ihrem Kind ebenso wenig Berücksichtigung finden wie ihr frühzeitiges sowie konstantes Bemühen um die rechtliche Vaterschaft und weil die Väter durchgängig mit der Anfechtung ausgeschlossen sind, wenn die Negativvoraussetzung aus § 1006 Absatz 2 Alternative 1 BGB einmal vorlag und sie selbst dann ausgeschlossen bleiben, wenn eine sperrende sozial-familiäre Beziehung des Kindes zum rechtlichen Vater mittlerweile nicht mehr vorliegt. Bei eigener sozial-familiärer Bindung des leiblichen Vaters zu seinem Kind verstärkt das Familiengrundrecht aus Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz das Elterngrundrecht leiblicher Väter. Mit der Negativvoraussetzung in ihrer derzeitigen Gestalt wird aber Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz nicht und damit dem Elterngrundrecht selbst nicht hinreichend Rechnung getragen. Arzt wegen Totschlags verurteilt nach Suizid der Patientin. Das Landgericht Berlin hat mit Urteil vom 8. April 2024 über einen Fall entschieden, worüber wir schon berichteten, bei dem ein Arzt seiner Patientin zum Suizid verholfen hatte. Der 74-jährige pensionierte Hausarzt wird wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Der Angeklagte hatte eingeräumt, der Geschädigten am 24. Juni 2021 auf ihren Wunsch hin Tabletten mit dem Wirkstoff Chloroquin zur Verfügung gestellt zu haben, damit diese sich damit selbst töten könne. Nach den Feststellungen der Kammer erbrach die Geschädigte die Tabletten jedoch nach der Einnahme und überlebte. Sie sei daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert und anschließend in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Bereits während ihrer Unterbringung habe sie erneut Kontakt zu dem Angeklagten aufgenommen. Obwohl die Geschädigte schwankend in ihrem Entschluss zu sterben gewesen sei, habe der Angeklagte ihr am 12. Juli 2021 unmittelbar nach ihrer Entlassung aus der Psychiatrie in einem angemieteten Hotelzimmer in Berlin-Lichterfelde eine Infusion mit einer tödlichen Dosis des Medikaments Thiopental in Resa gelegt. Die Geschädigte habe die Infusion durch Aufdrehen des Rädchens selbst in Gang gesetzt und sei binnen Minuten verstorben. Zur Begründung führte das Landgericht Berlin aus. Er habe nach dem ersten gescheiterten Suizidversuch ausgiebig mit der Geschädigten kommuniziert und so mitbekommen, dass diese in ihrem Sterbewunsch ausgesprochen ambivalent gewesen sei. Sie habe ständig zwischen dem Wunsch zu leben und dem Wunsch zu sterben hin und her geschwankt. Noch am Morgen des Tattages habe sie binnen einer halben Stunde ihre Meinung geändert. Damit sei deutlich geworden, dass ihr Entschluss nicht, wie von der Rechtsprechung für ein frei verantwortliches Handeln vorausgesetzt, von einer gewissen Dauerhaftigkeit und inneren Festigkeit getragen war, so der Vorsitzende weiter. Darüber hinaus habe der Angeklagte unmittelbar Einfluss auf die Entscheidung der Geschädigten genommen, indem er ihr wahrheitswidrig zugesagt habe, erforderlichenfalls auch über die Grenzen des Erlaubten hinaus nachzuhelfen, damit sie bei diesem zweiten Anlauf auch tatsächlich sterbe. Damit habe er die Entscheidung über ihr Leben maßgeblich beeinflusst. Deshalb sei in dieser besonderen Fallkonstellation davon auszugehen, dass der Angeklagte eben nicht nur straflose Beihilfe zum Suizid geleistet habe, stattdessen habe er als mittelbarer Täter die Geschädigte zu einem Werkzeug gegen sich selbst gemacht. Gewährleistungsausschluss bei Oldtimern. Der BGH hat mit Urteil vom 10. April 2024 entschieden, dass der Käufer eines Oldtimers trotz Gewährleistungsausschlusses die vereinbarte Beschaffenheit an dem Auto verlangen kann. Ausgeschlossen sind mit dem Gewährleistungsausschluss nur sonstige Mängel. Der Kläger erwarb im März 2021 im Rahmen eines Privatverkaufs von dem Beklagten zu einem Kaufpreis von 25.000 Euro einen erstmals im Juli 1981 zugelassenen Mercedes-Benz 380 SL mit einer Laufleistung von rund 150.000 Kilometern. In der Verkaufsanzeige des Beklagten auf einer Online-Plattform hieß es unter anderem: Klimaanlage funktioniert einwandfrei. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung. Im Mai 2021 beanstandete der Kläger, dass die Klimaanlage defekt sei. Nachdem der Beklagte etwaige Ansprüche des Klägers zurückgewiesen hatte, ließ dieser die Klimaanlage, im Wesentlichen durch eine Erneuerung des Klimakompressors, instand setzen. Mit der Klage verlangt er nun von dem Beklagten den Ersatz von Reparaturkosten in Höhe von rund 1.750 Euro. Der BGH führte jetzt Folgendes zur Begründung aus. Nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung ist in den Fällen einer ausdrücklich oder stillschweigend vereinbarten Beschaffenheit im Sinne von § 434 Absatz 1 Satz 1 BGB alte Fassung ein daneben vereinbarter allgemeiner Haftungsausschluss für Sachmängel dahin auszulegen, dass er nicht für das Fehlen der vereinbarten Beschaffenheit, sondern nur für sonstige Mängel, nämlich solche im Sinne von § 434 Absatz 1 Satz 2 BGB alte Fassung, gelten soll. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts, das zwar rechtsfehlerfrei von einer hinsichtlich der einwandfreien Funktionsfähigkeit der Klimaanlage getroffenen Beschaffenheitsvereinbarung ausgegangen ist, kommt eine von diesem Grundsatz abweichende Auslegung des Gewährleistungsausschlusses nicht in Betracht. Der Umstand, dass der Beklagte nicht erst im schriftlichen Kaufvertrag, sondern bereits in seiner Internetanzeige unmittelbar im Anschluss an die Angabe »Klimaanlage funktioniert einwandfrei« erklärt hat, dass der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung erfolge, erlaubt es nicht, den vereinbarten Gewährleistungsausschluss dahingehend zu verstehen, dass er sich auf die getroffene Beschaffenheitsvereinbarung über die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Klimaanlage erstreckt. Denn gerade das, aus Sicht eines verständigen Käufers, gleichrangige Nebeneinanderstehen einer Beschaffenheitsvereinbarung einerseits und eines Ausschlusses der Sachmängelhaftung andererseits gebietet es, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Gewährleistungsausschluss als beschränkt auf etwaige, hier nicht in Regel stehenden Sachmängel nach § 434 Absatz 1 Satz 2 BGB alte Fassung aufzufassen, da die Beschaffenheitsvereinbarung für den Käufer andernfalls ohne Sinn und Wert wäre. Insbesondere aber rechtfertigen in einem Fall, in dem, wie hier, die Funktionsfähigkeit eines bestimmten Fahrzeugbauteils den Gegenstand einer Beschaffenheitsvereinbarung bildet, weder das Alter des Fahrzeugs bzw. des betreffenden Bauteils noch der Umstand, dass dieses Bauteil typischerweise dem Verschleiß unterliegt, die Annahme, dass ein zugleich vereinbarter allgemeiner Gewährleistungsausschluss auch für das Fehlen der vereinbarten Beschaffenheit gelten soll. Diese Umstände können zwar für die übliche Beschaffenheit eines Gebrauchtwagens von Bedeutung sein, sie spielen jedoch weder für die Frage einer konkret vereinbarten Beschaffenheit noch für die hier maßgebliche Frage eine Rolle, welche Reichweite ein allgemeiner Gewährleistungsausschluss im Fall einer vereinbarten Beschaffenheit hat. Vielmehr findet der Grundsatz, dass ein vertraglich vereinbarter allgemeiner Gewährleistungsausschluss die Haftung des Verkäufers für einen auf dem Fehlen einer vereinbarten Beschaffenheit beruhenden Sachmangel unberührt lässt, auch dann uneingeschränkt Anwendung, wenn der Verkäufer die Funktionsfähigkeit eines Verschleißteils eines Gebrauchtwagens zugesagt hat. Kleinwindenergieanlagen sind im Außenbereich privilegiert. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hat mit Urteil vom 4. April 2024 entschieden, dass Kleinwindenergieanlagen, die alleine für den Eigenbetrieb genutzt werden, also ohne Strom ins Netz einzuspeisen, trotzdem im Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch privilegiert sind. Die Kläger beantragten ihnen einen Bauvorbescheid zur Errichtung von 4 Kleinwindenergieanlagen auf ihrem Grundstück im Außenbereich zu erteilen. Der Landkreis Altenkirchen lehnte dies mit der Begründung ab, die Anlagen seien nicht als im Außenbereich privilegierte Vorhaben der Nutzung der Windenergie zu behandeln, da die Privilegierung auf solche Windenergieanlagen zu beschränken sei, die der öffentlichen Versorgung dienten. Hiergegen erhoben die Kläger Klage. Das Verwaltungsgericht verpflichtete den beklagten Landkreis zur Erteilung des beantragten Bauvorbescheids. Die hiergegen eingelegte Berufung des Landkreises wies das Oberverwaltungsgericht zurück. Zur Begründung führte das OVG aus. Bei der Errichtung und dem Betrieb der 4 Kleinwindenergieanlagen handele es sich um ein der Nutzung der Windenergie dienendes privilegiertes Vorhaben im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch, das im Außenbereich zugelassen werden könne. Entgegen der Auffassung des Beklagten ließen sich aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift keine hinreichenden Anhaltspunkte für ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, das § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch, herleiten, wonach das Vorhaben nicht nur der Nutzung der Windenergie, sondern mittels Netzeinspeisung des erzeugten Stroms auch der öffentlichen Energieversorgung dienen müsse. Gegen ein solches ungeschriebenes Erfordernis sprechen auch Sinn und Zweck der Norm. Diese diene letztlich einer umwelt- und ressourcenschonenden Energieversorgung mittels einer verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien, wozu Windenergieanlagen auch dann beitrügen, wenn sie allein zur Deckung eines privaten Verbrauchs errichtet würden. Die überragende Bedeutung dieses Ziels habe der Gesetzgeber mehrfach in seiner weiteren Normsetzung herausgestellt. Nicht nachvollziehbar sei die vom Beklagten ferner geltend gemachte Befürchtung, dass bei einer Privilegierung von allein der privaten Versorgung dienenden Kleinwindenergieanlagen ein Wildwuchs derartiger Vorhaben zulasten der Landschaft drohe. Denn die Errichtung einer Kleinwindenergieanlage im Außenbereich komme unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nur dann in Betracht, wenn der erzeugte Strom entweder durch einen dort in der Nähe der Anlage vorhandenen Verbraucher abgenommen oder ins Stromnetz eingespeist werde. Dies sei jedoch regelmäßig nicht der Fall, da ein Endabnehmer vor Ort im Außenbereich nur in Ausnahmefällen vorhanden sei und der Bau einer Leitung allein zum Zweck der Einspeisung des mit der Kleinanlage erzeugten Stroms in ein öffentliches Netz unter Rentabilitätsaspekten ausscheide. Gesetzgebung. Selbstbestimmungsgesetz. Der Bundestag hat beschlossen, das Transsexuellengesetz aus den 1980er Jahren abzulösen, und zwar mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz verwirklichen wir das Recht jedes Menschen, in seiner Geschlechtsidentität geachtet und respektvoll behandelt zu werden. Das Selbstbestimmungsgesetz dient dem Schutz lang diskriminierter Minderheiten und ist ein gesellschaftspolitischer Fortschritt, hatte Bundesfamilienministerin Lisa Paus anlässlich des Kabinettsbeschlusses gesagt. Mit dem Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag werden es insbesondere trans- und intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen leichter haben, ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen beim Standesamt ändern zu lassen. Die Änderung kann künftig durch eine Erklärung gegenüber dem Standesamt vorgenommen werden. Künftig muss 3 Monate vor der Erklärung über die Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen eine schriftliche oder mündliche Anmeldung beim Standesamt erfolgen. Der Zeitraum zwischen Anmeldung und Erklärung dient als Überlegungs- und Reflexionsfrist und soll nicht ernsthaft gemeinte Erklärungen verhindern sowie die Bedeutung der Änderungserklärung verdeutlichen. Nach der Erklärung gilt eine 1-jährige Sperrfrist. Erst nach deren Ablauf kann eine neuerliche Erklärung abgegeben werden. Dies soll dazu führen, dass insbesondere volljährige Personen sich der Tragweite ihrer Erklärung bewusst sind, weil klar ist, dass sie an die Erklärung mit den entsprechenden Einträgen mindestens 1 Jahr gebunden sind. Die Sperrfrist soll zudem dazu beitragen, Personen, die in Erwägung ziehen, die Regelung aus anderen Gründen nutzen zu wollen, als aus dem Bedürfnis, Geschlechtseintrag und Geschlechtsidentität in Einklang zu bringen, davon abzuhalten. Hinsichtlich des Geschlechtseintrags sowie des Vornamens gilt grundsätzlich ein Offenbarungsverbot, das heißt, dass die bis zur Änderung eingetragene Geschlechtsangabe und die Vornamen ohne Zustimmung dieser Person nicht offenbart oder ausgeforscht werden dürfen. Minderjährige bis 14 Jahre können die Erklärung über die Änderung des Geschlechtseintrags nicht selbst abgeben. Für sie können die Sorgeberechtigten die Änderungserklärung gegenüber dem Standesamt übernehmen. Minderjährige, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können die Erklärung selbst mit Zustimmung der Sorgeberechtigten abgeben. In den Fällen, in denen die Sorgeberechtigten nicht zustimmen, kann das Familiengericht die Entscheidung der Eltern auf Antrag der minderjährigen Person ersetzen. Neues Namensrecht. Das Namensrecht wird reformiert. Das hat der Bundestag nun beschlossen. Ehepaare sollen danach künftig einen gemeinsamen Doppelnamen aus beiden Nachnamen wählen können. Kinder sollen auch Doppelnamen führen dürfen. Scheidungs- und Stiefkinder sollen mit der Reform auch flexibler bei der Wahl ihres Nachnamens sein können. So dürfen sie den Namen der Mutter oder des Vaters übernehmen. Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.